Weingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 13. Juni. Der innerparteiliche Wahlkampf der britischen Tories hat begonnen. Und wie? Boris Johnson startete in diesen Wahlkampf hinein mit dem Fanfarenstoß des Populisten.
The people of this country deserve better from their leaders. They need courage and they need clarity and they want a resolution. And that is our mission today. We must leave the EU on October the 31st.
Ob er deswegen auch schon das Siegerticket in der Tasche hat, wird sich zeigen. Denn das Verrückte dieser Wahl ist, dass man eigentlich gar keine Auswahl hat. Alle Tories, die 8 Männer und die 2 Frauen, sind auf Abschiedskurs von Europa. Die einstige Europapartei Großbritanniens, wir erinnern uns an John Major, an David Cameron, hat sich von sich selbst verabschiedet. Und so gesehen wollen die Tories vielleicht gar keine Kopie, sondern mit Boris Johnson lieber gleich das Original.
We cannot ignore the morass at Westminster, where parties have entered a yellow box junction, unable to move forward or back, while around the country there is a mood of disillusion, even despair at our ability to get things done.
Unsere Themen heute. Oscar Lafontaine und die Linken bringen eine Fusion mit der schwächelnden SPD ins Gespräch. Über diesen Vorschlag spreche ich jetzt gleich mit dem Publizisten Albrecht von Lucke.
Es könnte, ich sage mal, eines Tages eine gute Idee sein. Sie kommt aber völlig zur Unzeit. Sie kommt auch von der falschen Person.
Außerdem, die Klimakrise ist auch zur Krise der CDU geworden. Und darum sind jetzt Regierungsgutachten in Arbeit, denn die Bundeskanzlerin will so auf gar keinen Fall abtreten. Aktivitäten sind für den Herbst angekündigt. Und ich spreche jetzt mit dem renommierten Klimaforscher Professor Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Aktivistin Greta Thunberg berät.
Wenn die Welt jetzt sieht, ja nicht mal Deutschland strengt sich wirklich an, die Ziele von Paris einzuhalten, was sollen dann die 190 Staaten sagen, die noch hinter uns liegen? Und noch weniger emittieren.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street darüber, wie die Märkte auf die neuesten Zahlen zur amerikanischen Inflation reagieren. Und wir sprechen über die Helden von 9/11, die heute kaum noch beachtet werden. Und wir lernen, warum Computerspiele schon Schüler reich machen können. Die Krise der Sozialdemokratie beschäftigt auch den ehemaligen Vorsitzenden der SPD, Oskar Lafontaine. Er, der die Partei einst im Streit mit Gerhard Schröder verlassen hat und dann bei den Linken Karriere machte, schlägt jetzt eine Fusion von SPD und Linkspartei vor. Donnerwetter! Was ist davon zu halten? Ist das der Sargnagel für die SPD oder ein Jungbrunnen für Deutschlands älteste Partei? Genau darüber spreche ich jetzt mit Albrecht von Lucke. Er ist Buchautor, Politikwissenschaftler und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Einen schönen guten Morgen, Albrecht von Lucke.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Ich dachte, Sie sind der richtige Mann, um uns heute Morgen zu beantworten die Frage, ist das eine gute Idee, die Oskar Lafontaine da hat ventilieren lassen, die SPD und die Linkspartei zu fusionieren?
Naja, es könnte, ich sage mal, eines Tages eine gute Idee sein. Sie kommt aber völlig zur Unzeit. Sie kommt auch von der falschen Person. Sie kommt gewissermaßen aus dem Hause, der mitverantwortlich ist für die Spaltung der SPD und damit auch für deren Niedergang. Und sie ist vor allem Ausdruck der Ratlosigkeit auch in Teilen der Linkspartei, die ja eigentlich wachsen wollte, ob des Niedergangs der SPD also profitieren wollte, die aber ihrerseits nicht aus dem Knick kommt. Und so müssen wir ein Versagen beider linker Parteien erleben, von Linkspartei und SPD.
Sie haben ja selbst, Herr von Lucke, ein Buch geschrieben, Die Schwarze Republik und das Versagen der deutschen Linken. Und lag dieses Versagen der deutschen Linken bis in die Gegenwart hinein nicht darin, dass sie immer zerstritten ist als Wesensmerkmal? Vor der Solidarität kommt der Streit. Und würde sich dieser Streit nicht mit einer Fusion dann in Wohlgefallen auflösen?
Naja, das wäre ja schön, aber wir haben ja eine Linkspartei, die mit Wagenknecht und Lafontaine ihre Bataillone haben, die sich eigentlich letztlich als Anti-SPD-Partei gegründet hat. Wir haben also eine absolut der SPD personell konträr gegenüberstehende Partei. Und wir haben eine SPD, die natürlich in der Tat sehr weit in der Schröder-Ära in die Mitte geraten ist. Wir hatten noch im Jahre 98, als Lafontaine gemeinsam mit Schröder die Wahl gewonnen hat, eine SPD, die bei über 40% stand. Heute kommen SPD und Linkspartei zusammen fast auf das halbe Ergebnis, auf 22% gemeinsam. Also eine Halbierung der alten SPD zu SPD und Linkspartei heute, das ist das ganze Desaster.
Tja, vielleicht, Herr von Lucke, müssen Sie Ihr Buch dann nochmal neu schreiben in der Neuauflage, nicht mehr vom Versagen der deutschen Linken, sondern vielleicht dann auch schon vom Verschwinden der deutschen Linken. Ich bedanke mich jedenfalls, wenn es soweit ist, besprechen wir das. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Albrecht von Lucke.
Danke sehr.
Die Europawahl war ein Weckruf, auch für die Bundeskanzlerin. Sie stand zwar nicht auf dem Wahlzettel und sie tauchte deshalb auch am Wahlabend nicht auf, aber das beherrschende Thema der Gegenwart, die Erderwärmung oder ins Alarmistische gewendet, die Klimakatastrophe, war immer auch ihr Thema. Also so will sie dann auf keinen Fall abtreten. Sie sagt ja selbst, dass seit 2012 es keine klimapolitische Initiative der Bundesregierung mehr gegeben habe, jedenfalls keine, die gewirkt habe. Kurz und gut, sie will sich des Themas nochmal annehmen und fragt sich und ihre Berater, was ist zu tun. Dazu lässt Angela Merkel jetzt zwei Gutachten zusammentragen. Und zwar mit ganz konkreten Maßnahmen, die noch für ihre Amtszeit wirksam sein könnten. Und das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung ist an der Erstellung dieser Gutachten sehr maßgeblich beteiligt. Und genau deshalb spreche ich jetzt mit Professor Stefan Rahmstorf, einer der weltweit renommiertesten Klimaforscher, der in Potsdam am Institut beschäftigt ist. Spezialgebiet, die Ozeane und das Klima. Und erst kürzlich war Greta Thunberg bei ihm, um sich schlau zu machen. Und was Greta kann, das können Sie und ich auch. Los geht's.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Das Institut, dem Sie angehören in Potsdam, ist unter anderem von der Bundeskanzlerin jetzt gebeten worden, ein paar Maßnahmen aufzuschreiben, wie denn die Klimakatastrophe vielleicht noch in ihrer Amtszeit nicht verhindert, aber doch zumindest in den Griff bekommen werden kann. Was können Sie dazu sagen, zu diesem Gutachten und zu den möglichen Maßnahmen?
Ja, also was wir als Naturwissenschaftler sagen können, ist, wie viel Emissionen können wir uns eigentlich noch leisten, um die Ziele des Pariser Abkommens auch tatsächlich umzusetzen. Das ist das sogenannte Emissionsbudget und das ist eigentlich die Grundlage für die Zukunftsplanung. Denn Paris, da sind ja alle dafür, das hat der Bundestag ja auch einstimmig verabschiedet und da steht drin, die globale Erwärmung soll deutlich unter 2 Grad gehalten werden und die Staaten verpflichten sich, Anstrengungen zu unternehmen, es sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und das heißt, wir können nur noch eine bestimmte Gesamtmenge an Kohlendioxid ausstoßen.
Aber Sie sagen so gelassen, alle sind dafür. Ich habe was anderes registriert. Ich habe registriert, die meisten haben es unterzeichnet und sich danach nicht dran gehalten.
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist leider das Problem. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, die meisten, die im Bundestag dafür gestimmt haben, die sind jetzt überrascht, was da drin steht. Denn sie wissen nicht, was das konkret bedeutet. Und wenn ich Ihnen mal ein paar Zahlen nennen darf, wenn wir, sagen wir, deutlich unter 2 Grad, wenn wir sagen, das sind 1,75 Grad, so halbe Strecke zwischen 1,5 und 2
ja.
Grad, dann sagt der Weltklimarat in seinem letzten Gutachten, dann können wir ab Paris, ab 2016 noch 880 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen. Und wenn wir schauen, wenn wir die gleichmäßig auf Pro-Kopf-Basis über die Weltbevölkerung verteilen und berücksichtigen, was Deutschland jetzt schon seit 2016 wieder in die Luft gepustet hat, dann würden uns noch 7 Milliarden Tonnen zustehen. Wir emittieren aber derzeit 0,8 Milliarden pro Jahr. Das heißt, dieses Emissionsbudget würde auf dem jetzigen Emissionsniveau uns gerade noch 9 Jahre reichen und dann haben wir es verbraucht und dürfen nichts mehr emittieren.
Deswegen
konkreter heißt es natürlich, wir senken ja die Emissionen. Wir müssten sie jetzt, wenn wir linear runterfahren, innerhalb von 18 Jahren auf Null bringen.
Die Kanzlerin hat ja selber erkannt, dass sie ihrem Ruf als Klimakanzlerin nicht gerecht wurde und seit 2012, sagt sie jetzt, sei ja wenig bis gar nichts passiert. Was, Herr Ramstorff, kann denn jetzt gemacht werden? Was ist auch kurzfristig, und wir reden ja tatsächlich schon über kurze Zyklen, getan werden, um diese Erderwärmung und die ohnehin ja schon geplante Zunahme jedenfalls nicht über die 1,5, 1,6, 1,7 hinaus Grad zu treiben?
Also die entscheidende Maßnahme, die es nicht alleine bringt, aber ohne die es nicht gehen wird, ist, dass CO2-Emissionen einen Preis haben müssen. Wir haben das ja teilweise schon im europäischen Emissionshandel, der ja aber nur 40% der Emissionen umfasst, zum Beispiel von der Energiewirtschaft, und wo der Preis auch viel zu gering ist, weil zu viele Zertifikate ausgegeben wurden. Aber ein Preis für CO2-Emissionen ist ja nichts anderes als das Verursacherprinzip.
Aber wie passt dazu, dass die Kerosinsteuer beispielsweise, Herr Ramstorff, ist bei 0,0 und zwar von Anfang an. Das heißt, das Fluggerät, das am meisten Treibhausgase emittiert, wird hier überhaupt nicht besteuert. Wie passt das in das Bild?
Na, das passt gar nicht ins Bild. Das Problem dabei war, dass die CO2-Bepreisung bzw. die Emissionen in das Pariser Abkommen mit aufzunehmen, das war ja bei den Verhandlungen in Paris schon ursprünglich mit dabei, war aber eines der Dinge, die nicht erfolgreich zu Ende verhandelt werden konnten, weil es eben diese Emissionen nicht einem einzelnen Land zuzuschreiben sind, sondern eben international. Und das ist dann offensichtlich für die Politik ein größeres Problem, das zu regulieren. Die EU hat das ja versucht vor einigen Jahren, einen CO2-Preis für die Flugemissionen einzuführen, aber ist am massiven Widerstand von USA und China gescheitert.
So, aber da sind wir doch bei einem zentralen Punkt auch dieser ganzen internationalen Abkommen. Wenn wir, ein Land, das irgendwo zwischen 2,5 und 3% maximal für die CO2-Emission der Welt verantwortlich ist, und die großen Spieler heißen China, heißen Amerika und heißen Indien, bei diesen schon einfachen Dingen nicht mitziehen, wie kann dann eine Klimapolitik und ein Ratschlag an eine Bundesregierung überhaupt aussehen?
Naja, man muss sehen, dass Deutschland nach Größe der CO2-Emissionen auf Rang 6 aller Länder liegt, und da sind noch mehr als 190 Länder hinter uns, die noch weniger emittieren. Und nach den kumulativen Emissionen, also was sich seit der Industrialisierung hier angesammelt hat an deutschen Emissionen, das ist wichtig, weil das letztlich den Klimawandel verursacht, diese kumulative Gesamtmenge, da liegen wir auf Rang 4 aller Länder der Welt. Also wir sind wirklich nicht klein, was die globalen Emissionen angeht.
Aber nach vorne geguckt sind es ja trotzdem nur die zwischen 2 und 3% der CO2-Emissionen kommt aus diesem Land. Das heißt, selbst wenn wir uns auf Null stellen würden, weil wir morgen das Atmen und auch das Konsumieren einstellen, würde das Weltklima das doch nicht merken.
Wir sind natürlich nur mit 2,2% der globalen CO2-Emissionen dabei, haben aber auch nur 1,1% der Weltbevölkerung. Und wer sagt, so ein kleiner Player, der hat keinen Einfluss, der wird sicherlich auch seinen Wählern erzählen, sie sollen bei der Wahl zu Hause bleiben, weil ein einzelner Wähler natürlich auch noch nie Einfluss auf das Wahlergebnis hatte.
Ja, also ich sehe schon die Ambivalenz. Wir sind natürlich gemessen pro Kopf dann wiederum auch ein sehr großer Emittent. Ich glaube, fast das Doppelte wird von einem Deutschen an CO2 emittiert im Vergleich zu dem, was ein normaler, anderer, durchschnittlicher Erdenbürger emittiert. Auch richtig, oder?
Das ist völlig korrekt. Ja, wir liegen etwa beim Doppelten der globalen Durchschnittsemissionen pro Kopf.
Also wenn die Welt sich Deutschland als Vorbild nimmt, kann das nicht funktionieren. Dann wird es nicht nur warm, dann wird es heiß auf der Erde, richtig?
So ist es richtig. Und wir sind natürlich ein Vorbild. Weit über unsere Größe hinaus sind wir wichtig. Wir sind natürlich einer der bedeutendsten Industriestaaten. Und wir haben natürlich gerade eine große Technologieindustrie, die hier auch die Lösungen anbieten kann. Und das heißt, wir können letztlich auch etwas verdienen am Klimaschutz. Das hat ja auch sehr viele wirtschaftliche Chancen. Und wenn die Welt jetzt sieht, ja nicht mal Deutschland strengt sich wirklich an, die Ziele von Paris einzuhalten, was sollen dann die 190 Staaten sagen, die noch hinter uns liegen? und noch weniger emittieren.
CO2-Preis festsetzen, sagen Sie, gut. Das wäre eine Maßnahme, die, wenn Sie das Gutachten heute zu verfassen hätten an Frau Merkel, das wäre sicherlich ein wichtiger Punkt. Und der Preis müsste dann ja höher sein als beim bisherigen Emissionshandel, der ja auch relativ spurlos an den Klimazielen vorbeigegangen ist.
Das ist völlig richtig. Das Umweltbundesamt hat ja den CO2-Preis ausgerechnet, was an Folgeschäden durch die CO2-Emission entsteht. Und das liegt pro Tonne CO2 bei 180 Euro. Und wir haben ja im Emissionshandel die meiste Zeit sogar unter 10 Euro gehabt oder zumindest unter 20 Euro. Man wird sicherlich nicht schlagartig 180 Euro einführen können. Das wäre ein bisschen ein Schock. Aber das ist so eine Zielmarke, wo man einen langsam ansteigenden Emissionshandel oder CO2-Steuer, ob man es als Emissionshandel oder als Steuer formuliert, ist ja dann eher eine praktische Frage, wo man hin muss. Schweden hat ja zum Beispiel einen CO2-Preis von 120 Euro pro Tonne.
Wie sieht es denn eigentlich aus mit den positiven Effekten dieses Klimawandels? Wir sprechen ja immer von der Katastrophe. Gleichzeitig registriere ich, dass es in der Landwirtschaft, auch in den Weinanbaugebieten, beispielsweise in England, dank des Klimawandels mittlerweile fantastischer Champagner hergestellt wird. Weil gibt es da mehr von diesen Dingen, die Sie auch beobachten, wo Sie sagen, oh, da gibt es auch Gewinner?
Ja, es gibt durchaus auch Gewinner des Klimawandels. Man muss natürlich schon sehen, dass netto insgesamt die Verlierer weit überwiegen im Vergleich zu den Gewinnern.
Wir wollen ja nicht gleich das eine mit dem anderen aufrechnen, aber nochmal zu den positiven Veränderungen. Für Deutschland registriert zumindest der Tourismus eine Verschiebung, dass Gebiete, die in unserer beider Kindheit, Ost- und Nordsee, wettermäßig eigentlich gar nicht so richtig mehr in Frage kamen, weil es immer verregnet war, die Sommerurlaube. Ich weiß nicht, ob Sie das auch noch erinnern.
Wir machen auch heute noch jeden Sommer Urlaub an der Ostsee. Und ich muss sagen, wir hatten jetzt wirklich tolles Wetter und gerade im letzten Jahr zum Beispiel haben ja Menschen, die am Mittelmeer waren, Spanien, Portugal, dann zum Teil unter Gluthitze und schlechter Luft durch Waldbrände gelitten.
Genau.
Das ist durchaus für den Tourismus so die Umorientierung vom Mittelmeer hin zur deutschen Ost- und Nordseeküste. Das ist für die deutsche Tourismuswirtschaft sicherlich eine gute Nachricht.
Ich bedanke mich bei Professor Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Bei der deutsch-amerikanischen Konferenz der Atlantikbrücke ging es gestern zwar vordergründig um das Verhältnis Deutschlands zu den USA, doch unterschwellig ging es auch darum, dass sich hier zwei mögliche Kandidaten für die nächste Kanzlerschaft in Stellung bringen. Denn auf der Konferenz hatte zuerst CDU-Chefin AKK ihren Auftritt und ein paar Stunden später einer ihrer möglichen Gegenspieler bei der nächsten Bundestagswahl seinen, Sigmar Gabriel. Denn er ist ja nicht nur der designierte Vorsitzende der Atlantikbrücke, sondern er hat gute Chancen, zumindest bei einem Mitgliederentscheid der SPD, die Kanzlerkandidatur für sich nach Hause zu holen. Biden war also sehr wohl bewusst, dass nicht nur die amerikanischen Freunde im Saal aufmerksam zuhören, was sie zu sagen haben, sondern auch Parteifreunde und Parteineider sich diese Vorträge würden anhören. Kramp-Karrenbauer nutzte die Gelegenheit, um sich erneut, wenn auch sanft, von Angela Merkel abzusetzen. Während die Kanzlerin mit dem von Trump geforderten 2%-Ziel in der NATO hadert, lieferte AKK ein klares Bekenntnis dazu.
Es geht nicht nur um die Chiffre von 2% Bruttoinlandsprodukt für die NATO. Es geht um sehr viel mehr. Es geht um Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen. Es geht auch um die Frage, ob Deutschland, und darauf waren wir immer stolz, ein verlässlicher Partner ist, der das, was er einmal zugesagt und versprochen hat, auch einhält.
Und was sagt Ihr möglicher Konkurrent von der anderen Feldpostnummer zu diesem Thema? Er spricht auch von 2%, die er in die Ausrüstung der Armee investieren will, aber eher zugunsten der osteuropäischen NATO-Mitglieder. Ihr Auftritt, Herr Gabriel.
Germany should split the 2% increase of defense spending by earmarking 1.5% on reinstating the Bundeswehr and 0.5% of the GDP on a NATO fund used for the modernization of NATO's Eastern European Member Defense Forces. This would be a signal to our East European partners that Germany is willing to take responsibility for freedom and for defense and to secure our Eastern partners, which still today is only a responsibility where the United States is willing to step in.
Natürlich sprachen beide auch über Donald Trump. Auch hier sind Unterschiede zu erkennen. Sie nutzte die Gelegenheit, um Donald Trump beiseite zu springen. Das war mutig und zumindest ein klares Signal, dass hier eine andere Tonalität herrschen würde als bei der SPD.
Wenn heute allzu oft auch in Diskussionen hier in Deutschland in einem Atemzug die Präsidenten Trump, Putin und Erdogan genannt wird, dann ist das eine Äquidistanz, die nicht hinzunehmen ist.
Fazit, ja, die beiden sind unterschiedlich, aber auf dem Feld der transatlantischen Beziehungen wird die kommende Wahlauseinandersetzung nicht geschlagen. Die Freundschaft zu Amerika ist und bleibt deutsche Staatsräson. Sie weiß und erhofft, Trump geht vorbei wie das Sommergewitter.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und damit gehen wir jetzt nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen aus New York.
Es gibt neue Zahlen zum Verbraucherpreisindex und das ist ein wichtiges Barometer für die Entwicklung der Inflation in den USA. Sophie, uns interessiert, wie ist das ausgefallen und was genau bedeutet das für die Märkte?
Der Index ist 0,1% angezogen im Monat Mai und damit eigentlich genauso viel, wie erwartet gewesen ist. Aufs Jahr gesehen liegt die Inflation der Konsumentenpreise damit bei 1,8%. Und das ist jetzt ein Zeichen für die Anleger, dass eine Zinssenkung der Notenbank wahrscheinlicher wird, weil die Inflation eben damit recht niedrig ist. War das jetzt niedrig genug, dass diese Zinssenkung schon nächste Woche kommt? Denn da steht das nächste Notenbanktreffen an. Nein, sagen Ökonomen, erst im Juli wird das passieren.
Apropos Zinsen, die für Hypotheken sind in den USA jetzt auf ein Zwei-Jahres-Tief gefallen. Was genau bedeutet das für die Immobilienbranche? Bauen die Amerikaner jetzt schon wieder, bis der Arzt kommt?
Nee, Gabor, die bauen nicht, sondern die kaufen eher. Vor allem aber refinanzieren sie bestehende Hypotheken. Denn Hypothekenzinsen sind auf dem niedrigsten Stand seit September 2017 und innerhalb einer Woche sind die Anträge auf Hypotheken damit um knapp 27% gestiegen. Und die Banken sind happy. Da hat Fannie Mae gestern eine Umfrage veröffentlicht und aus der geht hervor, die verleihenden Geldinstitute, die blicken positiv sowohl auf die Nachfrage nach Hypotheken als auch auf die Gewinnspannen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass erst ein ehemaliger Fernsehmoderator kommen muss, um den Helden von 9/11 wieder Gehör zu verschaffen.
Behind me, a filled room of 9/11 first responders, sick and dying, and in front of me, a nearly empty Congress. It's shameful. It's an embarrassment to the country, and it is a stain on this institution.
Jon Stewart, einer der bekanntesten Fernsehgesichter in den USA, hier mit seinem Appell vor Vertretern des amerikanischen Kongresses. Er kämpft für die Ersthelfer, denn allein in New York hatten sich im September jenen Jahres, also vor 18 Jahren, tausende Bauarbeiter, Polizisten und Feuerwehrleute durch die Trümmer und die Staubwolke der eingestürzten Twin Towers gekämpft. Und zwar die wenigsten von ihnen mit Atemschutzmasken. Sie wollten helfen. Der giftige Rauch hat allerdings bei diesen Helfern zu Lungenkrankheiten oder auch zu Krebs geführt. Und für die Arztrechnungen der Helfer war noch im Jahr der Anschläge ein Hilfsfonds eingerichtet worden. Löblich, notwendig. Aber jetzt sind die zuletzt bewilligten 7 Milliarden US-Dollar fast aufgebraucht. Und Jon Stewart kämpft auch für mehr Geld.
Why this bill isn't unanimous consent is beyond my comprehension. And I'm sorry if I sound angry and undiplomatic, but I'm angry. And you are ignoring them. And your indifference costs these men and women their most valuable commodity. Time.
Aber es geht ihm nicht nur um Geld, sondern vor allem um die Verweigerung des Respekts durch die Politiker.
The official FDNY response time to 9/11 was 5 seconds. Hundreds died in an instant. Thousands more poured in to continue to fight. They did their jobs with courage, grace, tenacity, humility. 18 years later, Do yours.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass nichts mehr alternativlos ist, offenbar nicht mal mehr der Besuch der Schule. Die Initiatorin der Fridays for Future-Bewegung, Greta Thunberg, hat den Freitag ja ohnehin schon zum Kampftag erklärt. Und was den einen das Klima, ist dem anderen die Computerspielerei. Eine englische Mutter nimmt jetzt doch tatsächlich ihren 15-jährigen Sohn aus der Schule, damit der liebe Kleine Fortnite Weltmeister werden kann. Fortnite ist mit über 200 Millionen Spielern eines der erfolgreichsten Online-Computerspiele der Welt. Und wenn Sie Jungs im Teenageralter zu Hause bei sich beherbergen, dann kennen Sie sicher diese Erkennungsmelodie. Aber vielleicht sollten wir Verständnis mit der Mutter aus London haben. Denn ihr Sohn Benji ist so gut in diesem Spiel, dass er tatsächlich reale Chancen besitzt, Weltmeister zu werden. Und dann würde er 3 Millionen Dollar Preisgeld einstreichen. So eine Chance kommt nur einmal im Leben, sagt die Mutter, sagt nicht Benji. Schule ade also, na dann, moderne Zeiten. Oder aber der Wahnsinn der Gegenwart, entscheiden Sie bitte selbst. Ich wünsche Ihnen einen vergnügten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.